Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Segschneider und ich begrüße Sie zu einer neuen Podcast-Ausgabe der BioPro Baden-Württemberg. In dieser Folge widmen wir uns dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz oder kurz AMNOG. Seit seiner Einführung 2011 reguliert es die Preisbildung neuer Medikamente. Doch seit geraumer Zeit wird über eine Reform diskutiert. Steigende Kosten, komplexe Verhandlungen und die Einführung der europäischen HTA-Verordnung ab 2025 rücken das AMNOG und die Balance zwischen Innovation, Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit wieder in den Fokus. Unser heutiger Gast, Professor Dr. Jürgen Wasem von der Universität Duisburg-Essen, ist nicht nur Experte für Gesundheitsökonomie, sondern war auch lange Zeit unparteiischer Vorsitzender der AMNOG-Schiedsstelle. Herzlich willkommen, Professor Wasem. Und fangen wir doch gleich mit der ersten Frage an. Und zwar, warum wurde das AMNOG überhaupt nötig?
Genau, das AMNOG ist ja in 2010 vom Bundestag beschlossen worden und ab 2011 in Kraft. Zu der Zeit war Deutschland eigentlich das einzige Land in Europa, bei dem Hersteller, pharmazeutische Unternehmer für neue patentgeschützte Arzneimittel den Preis frei bestimmen konnten und den im Grunde genommen auch die ganze Zeit durchhalten konnten. Das heißt, während alle anderen Länder schon den Nutzen bewertet haben, den Preis verhandelt haben, haben wir in Deutschland das nicht gemacht. Und wir sind sozusagen mit dem AMNOG dann der Nachzügler, dass wir genau das machen. Wir machen für neue Arzneimittel eine systematische Nutzenbewertung und aufbauend auf der Nutzenbewertung dann Preisverhandlungen. Nach wie vor ist der Preis im ersten halben Jahr frei, aber ab Monat 6 gilt dann eben der vereinbarte Preis. Und damit nähern wir uns dem an, was in Europa schon viel länger eigentlich der Standard war.
Was ist denn die Rolle der gesundheitsökonomischen Betrachtung im AMNOG-Verfahren?
Also Gesundheitsökonomie kommt eigentlich relativ zu kurz im AMNOG-Verfahren, weil wir haben eine Nutzenbewertung, das ist Health Technology Assessment, das ist Versorgungsforschung, das ist Epidemiologie, das ist klinische Forschung, das ist nicht wirklich Gesundheitsökonomie, auch wenn es sich um patientenrelevante Endpunkte handelt, was Gesundheitsökonomen auch für sinnvoll ansehen, aber es ist nicht im engeren Sinne Gesundheitsökonomie. Und von Gesundheitsökonomie würde man dann wahrscheinlich sprechen, wenn, wie in einigen Ländern, dann eine richtige systematische Kosten-Nutzen-Analyse gemacht wurde. Aber das machen wir eben nicht. Die Engländer machen das, zum Beispiel die Holländer machen das, die Skandinavier machen das, wo man dann systematisch guckt, wie viel ist der Zusatznutzen und die Zusatzkosten und bildet daraus eine Relation. Das machen wir nicht, sondern wir haben nach der Nutzenbewertung Preisverhandlungen und die haben mit echter Gesundheitsökonomie wenig zu tun. Zwar im Grundsatz kann man sagen, je höher der Zusatznutzen, desto höher wird dann wohl auch der Preis sein, aber richtig mit Gesundheitsökonomie hat das nicht viel zu tun. Insofern ist es auch ein Euphemismus, wenn in der AMV-Nutzenbewertung steht, es sind die internationalen Standards der Gesundheitsökonomie zu beachten. Um Ihnen nur ein Beispiel zu geben, wir berücksichtigen faktisch Kosteneinsparungen nur, wenn sie in der klinischen Studie gezeigt worden sind. Das heißt, wir modellieren die gar nicht, was so typischerweise in der gesundheitsökonomischen Evaluation in anderen Ländern, die Kosten-Nutzen-Analysen machen, gemacht wurde.
Würden Sie das sinnvoll finden, wenn wir das in dem Verfahren berücksichtigen würden?
Ja, das deutsche Verfahren sieht dies ja als Auswahlmöglichkeit zu. Der 35a SGB-5 beschreibt ja die Nutzenbewertung und der 35b beschreibt die Kosten-Nutzen-Bewertung. Die Kosten-Nutzen-Bewertung kann sowohl vom GKV-Spitzenverband als auch vom pharmazeutischen Hersteller entweder nach der Nutzenbewertung durch den GBA oder nach der Preisverhandlung beantragt werden, hat aber in den ganzen 13 AMNOG-Jahren noch niemand gemacht. Kern, warum das noch niemand gemacht hat, ist, dass GBA und IQWiG der Auffassung sind, dass die Nutzenbewertung völlig genauso, sozusagen die vorher stattgefunden habende Nutzenbewertung ist schon der Teil, der Nutzenteil der Kosten-Nutzen-Bewertung. Und dann geht es nur noch um den Kostenteil. Und dieser Nutzenteil sieht halt schon anders aus, als man das in einer gesundheitsökonomischen Evaluation internationalen Standards hätte. Von daher hat sich da noch niemand was von versprochen. Sprich, also wir haben die Möglichkeit, die läuft aber faktisch leer. Wenn man das ernsthaft betreiben wollte, müsste man natürlich noch mal grundsätzlich in die Diskussion gehen, wie würden wir das für Deutschland machen?
Können Sie ganz kurz das Amnok-Verfahren dann noch einmal erläutern?
Ja, ich habe es in den Grundzügen ja schon beschrieben. Der Hersteller launcht in Deutschland, sprich, er schreibt einen Preis in das Preisverzeichnis, in die Lauertaxe. Und zeitgleich gibt er ein Nutzendossier beim gemeinsamen Bundesausschuss ab. In dem Nutzendossier versucht er den Nachweis zu erbringen, dass gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie seine Innovation, sein Präparat einen Zusatznutzen hat. Diese zweckmäßige Vergleichstherapie wird vom gemeinsamen Bundesausschuss festgelegt. Sie soll eine Standardtherapie im Anwendungsgebiet sein. Auf Basis dieses Nutzendossiers des Herstellers führt dann der GBA. Im Regelfall beauftragt er da zunächst das IQWiG für einen Vorschlag, eine Nutzenbewertung 3 Monate durch. Dann wird die veröffentlicht nach 3 Monaten. Im vierten Monat gibt es dann ein schriftliches Stellungnahmeverfahren auf der Webseite des gemeinsamen Bundesausschusses. Im fünften Monat findet dann eine mündliche Anhörung beim gemeinsamen Bundesausschuss statt, bei der alle, die die schriftlich Stellung genommen haben, teilnehmen können und auch teilweise was dann vom GBA gefragt werden. Und im sechsten Monat ist die Entscheidung über die Nutzenbewertung, dann der Beschluss der Nutzenbewertung, der das Ausmaß des Zusatznutzens der neuen Therapie gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie festlegt, möglicherweise differenziert für unterschiedliche Patientengruppen. Und ab Monat 7 fangen dann Preisverhandlungen an zwischen dem Hersteller und dem GKV-Spitzenverband, die dann auf Basis der Nutzenbewertung einen Preis festlegen sollen. Typischerweise einigt man sich dann so im 12. Monat über den neuen Preis, also den erstmaligen oder bei Indikationserweiterungen dann modifizierten Preis. Und dieser Preis gilt dann rückwirkend ab Monat 6. Wenn man sich nicht einigt, gibt es ein obligatorisches Schiedsstellenverfahren. Die Pharmaverbände und der GKV-Spitzenverband verständigen sich immer auf eine Schiedsstelle, die besteht aus einem unparteiischen, aus Vorsitzenden, aus zwei weiteren Unparteiischen, von denen einer eher von der Pharmaindustrie vorgeschlagen wird und einer von den Kassen vorgeschlagen wird. Und dann jeweils in jedem Verfahren zwei Vertreter des Herstellers und zwei Vertreter des GKV-Spitzenverbands, insgesamt also 7 Leute. Diese 7 Leute haben dann 3 Monate Zeit für das Schiedsverfahren und am Ende des Schiedsverfahrens steht dann ein Preis. Wenn man sich nicht einigt, in der Schiedsstelle, die Schiedsstellenvorsitzenden versuchen dem üblicherweise, ob man sich nicht doch noch einigen kann. Wenn nicht, dann muss in der Schiedsstelle ein Mehrheitsentscheid getroffen werden. Und das ist dann ein behördlich, nämlich die Schiedsstelle agiert dann als Behörde, ein behördlich festgesetzter Preis. Gegen den wiederum kann dann jede der beiden Seiten noch vor den Gerichten klagen, was gelegentlich auch vorkommt. Also entweder der GKV-Spitzenverband oder der Hersteller, je nachdem, wer von beiden wirklich richtig glaubt, der Schiedsspruch ist rechtswidrig, kann dann dagegen noch klagen und dann gibt es noch ein zweistufiges Gerichtsverfahren.
Wie häufig kommt es in etwa dazu, dass die Schiedsstelle angerufen werden muss?
Ja,
Ist das
relativ wenig. Also inzwischen das war in der Anfangszeit, glaube ich, mehr. Als ich Schiedsstellenvorsitzender war, hatten wir so im Jahr 10, 12 Verfahren. In den letzten Jahren sind es weniger geworden, also unter 10 auf jeden Fall. So dass wir inzwischen bei einer Quote sind von unter 10%, glaube ich. Also ich habe es jetzt nicht mehr nachgerechnet, aber auf jeden Fall deutlich unter 20%. Ich glaube, inzwischen sind wir bei unter 10% Schiedsstellenverfahren. Man sieht nicht immer, dass die Schiedsstelle manchmal im Hintergrund wirkt. Es gibt durchaus eine Reihe von Verfahren, Da eröffnen die beiden Seiten das Schiedsverfahren und dann einigt man sich unter Moderation der Unparteiischen dann doch noch auf einen Preis und dann taucht das nirgendwo als Schiedsverfahren auf. Von daher ist die Mitwirkungsquote ist ein bisschen höher, aber gleichwohl bleibt es so in den allermeisten Fällen, also in deutlich über 80% der Fälle, einigen sich die beiden Seiten.
Wenn wir uns die Balance zwischen Innovation und Kosten ansehen, und ich denke hier gerade auch an so etwas wie seltene Krankheiten, gelingt uns das bereits gut beim Amnok-Verfahren oder eher nicht?
Also seltene Therapien für seltene Leiden sind unterproportional in der Schiedsstelle. Ja, also wir haben ja jede Menge, tatsächlich eine größere Zahl von sehr hochpreisigen Therapien, wo die Jahrestherapiekosten zwischen 150 und 1 Million Euro liegen. Manchmal in sehr kleinen Erkrankungen mit 3 Patienten, 30 Patienten, 100 Patienten in Deutschland. Und eigentlich ist keins von denen bisher, ein einziges von denen ist bisher in der Schiedsstelle gelandet. Alle anderen einigen sich die beiden Seiten auf einen Preis, der es dem Hersteller ermöglicht, das Arzneimittel im deutschen Markt zu belassen. Von daher würde ich nicht sagen, dass wir ein besonderes Problem mit sehr seltenen Erkrankungen haben. Insgesamt ist sowieso nach wie vor die Rate der Arzneimittel, die es nicht auf den deutschen Markt schaffen oder wo der Hersteller sich zurückzieht, relativ klein. Sie sind etwas größer geworden, offensichtlich nach dem jüngsten Kostendämpfungsgesetz. Von daher kann man diskutieren, ob wir da ein bisschen zu weit getrieben haben. Aber nach wie vor ist es so, dass wir mit Abstand das Land sind in Europa, wo am meisten Arzneimittel gelauncht werden und wo sie auch nach wie vor am schnellsten auf den Markt kommen. Ja, die EMA lässt ja das Arzneimittel zugezogen, die EMA schlägt der Europäischen Kommission vor, das Arzneimittel zuzulassen. Das passiert dann auch. Und im Schnitt innerhalb der ersten 100 Tage werden die Arzneimittel dann in Deutschland gelauncht, während das nächstfolgende Land dann irgendwie erst 3 Monate später dran ist oder so. Wo ich Probleme sehe, ist, zum einen bei vielen chronischen Erkrankungen ist es schwierig, wenn wir bis zu einem patientenrelevanten Endpunkt einfach relativ lange brauchen und kurzfristig nur Surrogate zeigen können. Das heißt, dass der in der Studie gezeigte Endpunkt vom gemeinsamen Bundesausschuss nicht anerkannt wird als schon patientenrelevant. Das ist also, wenn Sie eine chronische Erkrankung haben, bei der wirklich es länger dauert, bis man zum Beispiel klinische Ereignisse sieht, sondern man sieht zunächst Surrogatparameter. Das ist eine Baustelle, wo ich denke, dass wir Probleme haben. Überhaupt hat sich gezeigt, dass wir zwischen den Indikationsfeldern gewisse Ungleichgewichte haben. Wir haben eine deutlich höhere Rate positiver Nutzenbewertungen in der Onkologie bei Krebserkrankungen, was einfach daran liegt, dass man beim Krebs häufig doch sehr früh Unterschiede im Überleben sieht. Und Überleben ist klar ein patientenrelevanter Endpunkt. Das ist bei Asthma oder bei Diabetes oder so deutlich schwieriger. Von daher, das ist eine Baustelle, dass wir bei chronischen Erkrankungen, glaube ich, uns überlegen müssen, ob wir stärker tatsächlich auch über Surrogatparameter nachdenken, möglicherweise gekleidet in Pay-for-Performance-Verträge. Das Zweite ist, dass wir generell, glaube ich, zunehmend Probleme kriegen werden, wenn wir sehr früh in Krankheiten intervenieren. Ja, wenn wir sehr, das der Alzheimer ist so ein typisches Beispiel, auch die Onkologie wird jetzt zunehmend ein Beispiel, wo wir in sehr frühen Krankheitsstadien schon Arzneimittel haben, wo die Leute zum Teil auch überhaupt nicht merken, dass sie krank sind, wo man es nur sozusagen schon sieht in Laborparametern, in Röntgenparametern, ist es auch so, dass wir vermutlich Probleme haben werden, weil man da gar nicht erwarten kann, dass man das schon in der Lebensqualität der Patienten etc. sieht. Auch da wieder, es ist eine hohe Unsicherheit da. Und der GBA und die Krankenkassen sagen in gewisser Weise verständlich, wir wollen nicht zahlen, wenn nicht klar ist, was da wirklich passiert. Auf der anderen Seite, wenn das dann heißt, dass wir sagen, solange ihr keine patientenrelevanten Endpunkte habt, könnt ihr keine vernünftigen Preise haben, ist das natürlich ein starker Disincentive, in diesen Bereichen zu arbeiten. Auch da würde ich mir durch langfristig orientierte Pay-for-Performance-Verträge irgendwie vorstellen, dass wir das Thema angehen. Auf jeden Fall, das sind zwei Baustellen, wo ich finde, die Balance ist vielleicht nicht ganz geglückt insgesamt, aber um das nochmal zu betonen, glaube ich schon, dass wir eine gute, geglückte Balance zwischen Zugänglichkeit von neuen Arzneimitteln und Preisgestaltung gefunden haben.
Als Vorsitzender der Amnok-Schiedsstelle waren Sie ja direkt an der Schnittstelle zwischen Krankenkassen und Pharmaindustrie. Wo knirscht es da erfahrungsgemäß am häufigsten? Kann man das denn überhaupt genau sagen?
Die schwierigsten aus einer Sicht, wo einigt man sich nicht, sind tendenziell die Arzneimittel ohne Zusatznutzen am schwierigsten, die auch überproportional häufig in der Schiedsstelle landen. Weil wenn es einen Zusatznutzen gibt, dann hat der Hersteller ja von der Konzeption des Anok ganz grundsätzlich erstmal einen Anspruch auf einen Zuschlag im Preis zur zweckmäßigen Vergleichstherapie. Und damit hat man ein Vehikel, den innovativen Charakter des Arzneimittels zu würdigen. Und da einigt man sich sehr, sehr in aller Regel eben dann tatsächlich über den Preis. Dagegen, wenn das Arzneimittel keinen Zusatznutzen hat, dann bedeutet es ja, es darf selbst dann, wenn die zweckmäßige Vergleichstherapie sehr preisgünstig ist, generisch ist, der Preis nicht höher sein als der Preis der zweckmäßigen Vergleichstherapie. Und das ist schon eine oft schwierige Baustelle. Der Gesetzgeber hat allerdings auch 2017, also inzwischen doch vor 7 Jahren, darauf reagiert und das eingeführt, was wir im Fachjargon eine Sollregelung nennen, nämlich dieser Zwang, dass der Preis bei keinem Zusatznutzen nicht höher sein darf als der Preis der zweckmäßigen Vergleichstherapie. Das ist damals aufgeweicht worden, insofern, als dass das nur noch eine Sollregelung ist. Der Preis soll nicht höher sein als der Preis der zweckmäßigen Vergleichstherapie, aber zu jedem Soll gibt es auch eine Ausnahme, sodass wir seitdem also durchaus auch sehen, dass der GKV-Spitzenverband ihn doch durchaus immer wieder mal in Preisverhandlungen mit dem Hersteller Preise vereinbart, die deutlich höher sind als die Preise der zweckmäßigen Vergleichstherapie, obwohl kein Zusatznutzen da war. Das heißt, der GKV-Spitzenverband wendet diese Abweichmöglichkeit von dieser starren Regelung durchaus an. Gleichwohl glaube ich, dass das nach wie vor eine kritische Baustelle ist.
Kann man da ein Beispiel nennen? Also zum Beispiel Medikamentengruppe, wenn Sie sagen, Arzneimittel ohne Zusatznutzen?
Das geht quer durch die Indikationen, ja, weil es gibt quer durch die Indikationen generische billige Therapien. Ist ja auch immer eine Frage. Also wenn Sie im Bereich kardiovaskulärer Produkte sind mit hohen Patientenzahlen von mehreren Hunderttausend zum Teil, dann ist für Sie ja vielleicht dann sind Sie als freuen Sie sich als Hersteller schon, wenn Sie Tagestherapiekosten von 2 € kriegen. Das ist für Sie ein guter Preis, je nach Indikation. Und dann kostet die generische Therapie aber vielleicht nur 10 Cent. Dann empfinden Sie das als völlig unakzeptabel niedrig. Wenn Sie dagegen in der Onkologie sind, kosten die billigen Chemotherapien dann vielleicht 2.000, 3.000 €, was im kardiovaskulären Bereich sehr viel wäre, aber in der Onkologie sehr wenig. Und da haben Sie eigentlich die Vorstellung, Sie hätten gern 50.000 für Ihre Therapie und dann finden Sie 2.000, 3.000 völlig unangemessen wenig. Das heißt, und in beiden Fällen gibt es dann halt Nutzenbewertungen, die zu keinem Zusatznutzen kommen. Das heißt, man kann das nicht an Indikationen festmachen, man kann es auch wirklich nicht sagen, welche Preise niedrig sind oder noch angemessen sind, das ist eben sehr indikationsabhängig. Und so finden Sie denn auch eben Schiedsstellenverfahren, wo, ich sage mal, der niedrigste Preis, der je in der Schiedsstelle festgelegt worden ist, war vor 2 Jahren. im kardiovaskulären Bereich, wo die Schiedsstelle Jahrestherapiekosten von 5,36 € festgelegt hat. Und der Hersteller ist danach auf den Markt gegangen, was man sich vorstellen kann. Der höchste Preis, den die Schiedsstelle je festgelegt hat, war Jahrestherapiekosten von 600.000 €. Und auch da ist der Hersteller danach vom Markt gegangen, weil ihm das zu wenig war. Ja, das
Aber
heißt, das zeigt wirklich, da gibt es keine generelle Regel, sondern das sind halt jeweils indikationsspezifische, patientengruppenspezifische, preissituationsspezifische Konstellationen.
wird sowas berücksichtigt, ob das für den Hersteller überhaupt noch wirtschaftlich machbar ist, wenn sie die Preise festlegen in der Schiedsstelle?
Also formal ist das kein Kriterium, aber natürlich ist das schon in den Köpfen der Leute. Und ich würde sagen, bei der Frage, ob man diese Abweichung von der Sollregelung anwendet, über die ich eben sprach, ist das sicherlich ein Kriterium. Also wenn das Arzneimittel keinen Zusatznutzen hat, aber zum Beispiel die Fachgesellschaften sagen, wir wollen das aber unbedingt haben, das hat zwar keinen Zusatznutzen, weil vielleicht das Studiendesign blöd war, trotzdem ist das ein wichtiges Arzneimittel. Und bitte sorgt dafür, dass das nicht vom deutschen Markt verschwindet, dann ist das sicherlich eine Überlegung, die sowohl der GKV-Spitzenverband in den Preisverhandlungen als auch die Schiedsstelle im Kopf hat. Wir haben allerdings auch in Deutschland die Situation, dass wenn es sich um schwerwiegende Erkrankungen handelt, bei denen es wenig gute Therapien gibt, dass dann, selbst wenn das Arzneimittel vom deutschen Markt geht, das nicht bedeutet, dass die Patienten in Deutschland keinen Anspruch auf diese Arzneimittel hätten. Ja, das SGB V, basierend auf einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, hat ganz klar geregelt, dass in solchen Situationen aufgrund der Würde des Menschen und der Notwendigkeit als Sozial- und Rechtsstaat in einem Pflichtversicherungssystem den Leuten, wenn geht, wenn möglich zu helfen, dass das dann auch Leistungsanspruch besteht. Da gibt es auch Beispiele für. Also ein gutes Beispiel ist in der Duchennesche Muskeldystrophie, das Arzneimittel Atalurin. Da hatte der Hersteller die Vorstellung, er will 300.000 € im Jahr haben. Die Schiedsstelle hat 130.000 geschiedst als Jahrestherapiekosten. Das Arzneimittel ist vom deutschen Markt gegangen danach. Die Mehrzahl der Patienten in Deutschland, die diese Erkrankung haben, kriegen das aus dem Ausland, einfach weil die Patienten nach wie vor einen Rechtsanspruch darauf haben, diese wichtige Therapieoption bekommen zu können.
Wie hat sich denn der Amnok-Prozess seit 2011 verändert? Beziehungsweise, was sind die relevantesten Änderungen
Also eine
nachträglich?
wichtige Änderung haben wir gerade schon besprochen. Das war 2017 die Einführung dieser Ausnahmemöglichkeit, der sogenannten Sollregelung bei Arzneimitteln ohne Zusatznutzen. Ja, ich denke, das war eine wichtige Veränderung. Eine wichtige Veränderung war auch, dass der Gesetzgeber auch 2017 geregelt hat, dass auch Arzneimittel in das Amnok fallen, die ausschließlich im Krankenhaus eingesetzt werden. Bis dahin war es so, dass Arzneimittel, die nur im Krankenhaus eingesetzt werden, nicht zur Nutzenbewertung gehören. Und das hat der Gesetzgeber und Preisverhandlung und das hat der Gesetzgeber 2017 auch geändert. Ich finde, das sind zwei wichtige Veränderungen aus der Zeit vorher. Und dann natürlich ganz am Anfang, schon ein Jahr nach Einführung des Amnok, als das Amnok eingeführt wurde, war die Konstruktion so, dass wenn man dann die Preisvereinbarung hat, nach einem Jahr, das war ja anfangs ein Jahr, dass dann man einen Rabatt auf den ursprünglichen Preis vereinbart hat. Und das hat man geändert schon nach einem Jahr. Der alte Preis verschwindet vollständig und man hat einfach einen neuen Preis. Man vereinbart nicht mehr einen Rabatt auf den alten Preis, sondern man hat einfach einen neuen Preis. Das war schon 2014, 13 oder 14 hat der Gesetzgeber das schon geändert. Ich glaube 13. So, das sind, glaube ich, drei wichtige Veränderungen, die wir im Laufe der Jahre bis zum FIN-STG hatten. Aber das FIN-STG ist in der Tat dann natürlich ein wichtiger Einschnitt. mit ja, unterschiedlich zu gewichtenden und zu bewertenden Änderungen. Ganz kurz zu den einzelnen Punkten. Der erste Punkt, der für mich selber am unproblematischsten ist, ist die Verkürzung des freien Pricing von 12 auf 6 Monate. Bis dahin war es so, ich hatte ja vorhin gesagt, die gegen Ende des 12. Monats einigen sich der GKV-Spitzenverband und der Hersteller auf den Preis. Der trat ab Beginn des AMNOG bis zum GKV-FIN-STG dann ab Beginn des Monats 13 in Kraft, also nach Ende der Preisverhandlung. Jetzt tritt der rückwirkend ab Beginn des Monats 7 in Kraft. Das tut den Herstellern zwar weh, aber ich finde, das ist was man akzeptieren kann. Das Zweite, eingeführt worden ist, ist das Senken der Umsatzschwelle für die Orphan Drugs von 50 auf 30 Millionen. Kurz zur Erläuterung dazu. Schon mit dem AMNOG eingeführt wurde, dass seltene Arzneimittel, eine Arzneimittel für seltene Leiden, also Orphan Drugs, das Arzneimittel für seltene Leiden nur eine eingeschränkte Nutzenbewertung durchlaufen und der GBA darf nicht entscheiden, dass sie keinen Zusatznutzen haben, sondern sie haben mindestens einen nicht quantifizierbaren Zusatznutzen. Das Gesetz regelt, dass da mindestens, dass ein Zusatznutzen quasi garantiert ist. Und da war in der AMNOG-Regelung, als es eingeführt worden ist, war geregelt, dass wenn ein Arzneimittel auch für solche eine seltene Erkrankung dann mehr als 50 Millionen Umsatz im Jahr macht, dann wird es neu bewertet unter normalen Spielregeln. Dann gilt also nicht die besondere Spielregel für Orphan Drugs, sondern gilt die Normalspielregel. Und diese Schwelle ist durch das Gesetz von 50 auf 30 Mio gesenkt worden. Da ich persönlich habe da ein gespaltenes Verhältnis zu, sage ich ganz ehrlich, weil ich grundsätzlich eigentlich so eine Schwelle Blödsinn finde, weil die Tatsache, ob ein Arzneimittel 10, 30 oder 50 Millionen Euro erwirtschaftet, ändert ja nichts daran, dass es möglicherweise ganz schwer oder unmöglich für den Hersteller ist, eine Studie zu machen, die dem GBA gefällt. Das wird ja nicht besser dadurch, dass ich einen höheren Umsatz habe. Ja, also wenn ich ganz wenig Patienten habe oder aus ethischen Gründen etwa keine Head-to-Head-Studie durchführbar ist, dann wird das nicht besser dadurch, dass ich höheren Umsatz habe. Von daher, ich fand auch die 50 Millionen, ich finde das Kriterium zu sagen, ab einem bestimmten Umsatz machen wir von eine normale Nutzenwertung an sich einfach schräg. Und insofern wird es dann noch ein bisschen schräger, wenn ich die Grenze absenke, aber es war vorher für mich schon schräg. Zwei Dinge stehen ja im Mittelpunkt der Kritik. Also diese zwei Punkte habe ich jetzt benannt. Das eine ist der Abschlag für Kombinationstherapien, der, also wenn Kombinationstherapien mit patentgeschützten Arzneimitteln erfolgen, gibt es dann demnächst 20% Abschlag in den als Kombi eingesetzten Therapien. Das ist immer noch nicht umgesetzt. Das BMG hat das immer noch nicht final umgesetzt, weil das sehr schwierig umsetzbar ist. Und da kann man grundsätzliche Kritik dran üben. Ich finde aber auch die Komplexität insbesondere schwierig, weil die Idee ist, dass die Krankenkassen dann regelmäßig in ihre Daten gucken sollen. Und soll dann feststellen, welche Arzneimittel sind eigentlich in Kombination miteinander verordnet werden und dann den Herstellern Rechnungen schreiben und einen zusätzlichen Rabatt von 20% kriegen. Und das ist schon schon ein relativ komplexes Verfahren, wo auch Rechtsunsicherheiten bestehen. Etwa vernünftig abzugrenzen, wann ist etwas in Kombination gelaufen und wann ist etwas nacheinander gelaufen, wird oft gar nicht so leicht feststellbar sein. Da rechne ich auch schwer damit, dass da die ersten Verwaltungsakte, die die Krankenkassen dann an die Hersteller schicken, um Rabatte einzusammeln, dass die vor den Gerichten landen werden, weil das erscheint mir nicht alles gerichtsfest, was da gemacht werden wird. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt sind die sogenannten Leitlinien. Die finde ich in der Tat sehr problematisch. Kern der Leitlinien ist, dass bei Arzneimitteln, bei denen die zweckmäßige Vergleichstherapie patentgeschützt ist, es keinen höheren Preis als diese geben darf, selbst wenn es einen nicht quantifizierbaren oder einen geringen Zusatznutzen gibt. Und das halte ich wirklich für problematisch. Die Grundidee des AMNOG war eigentlich, wenn du besser warst als die zweckmäßige Vergleichstherapie, dann sollst du auch einen höheren Preis kriegen können. Und das jetzt außer Kraft zu setzen, für Arzneimittel, die zwar einen höheren Zusatznutzen haben als das, also besser sind als die Vergleichstherapie, aber wo die Vergleichstherapie selber patentgeschützt ist, dass man sagt, dann darfst du trotzdem keinen höheren Preis kriegen als diese patentgeschützte, finde ich problematisch. Zum Teil habe ich Konstellationen gesehen, die ja auf uns zukommen werden, wo das Preis bedeuten würde, dass wir wirklich ein relativ niedriges Preisniveau für Arzneimittel haben werden, obwohl sie einen Zusatznutzen haben. Das finde ich problematisch. Da würde ich mir auch offen gestanden wünschen, dass die Politik nochmal rangeht. Und da bin ich persönlich auch gespannt. Die Union, die CDU, CSU, hat in den vergangenen 1,5 Jahren deutlich gemacht, dass sie die Regelung falsch hält und sagt auch bisher, dass sie sie zurückdrehen würde, wenn sie in der nächsten Bundesregierung beteiligt wäre. Da bin ich mal gespannt, ob man die Union beim Wort nehmen kann oder ob die dann sagen, naja, wir haben schwierige GKV-Finanzen, das leistet ja schon Sparbeiträge, was es ohne Zweifel tut. Lasst uns lieber mal das nicht anrühren. Da bin ich wirklich mal gespannt. Weil das haben wir ja manchmal in der Politik, dass die Opposition Sachen kritisiert und wenn sie dann an der Regierung ist, merkt, naja, so schlecht ist das aus irgendwelchen Gründen für uns auch nicht. Lieber Finger davon lassen.
Wenn wir jetzt zur HTA-Verordnung kommen, die ja jetzt auch ab 2025 schon gilt, was kommt damit jetzt noch auf uns zu, beziehungsweise inwiefern spielt das auch ins AMNOG rein?
Also ich glaube, dass der Joint Clinical Assessment, also die gemeinsame europäische Nutzenbewertung, relativ wenig Einflüsse auf die Situation in Deutschland hat. Das liegt einfach darin, dass die europäische Nutzenbewertung doch ein gut Stück auch in den Gedanken des AMNOG selber mit aufgenommen hat. Ja, also wenn man sich anguckt, wie unterschiedlich die Länder an sich sowas machen. Wir sprachen ja anfangs darüber, es gibt Länder, die machen Kosteneffektivitätsbewertungen. Es gibt Länder, die machen gar nichts, sondern die gucken sich einfach Vergleichspreise an. Im Vergleich dazu atmet der Joint Clinical Assessment schon relativ stark den AMNOG-Gedanken, was auch daran liegt, dass sich gemeinsamer Bundesausschuss und EQUIC schwer da reingelegt haben, da mitzuwirken, wie das aussieht. Ja, die haben lange versucht zu verhindern, dass sowas kommt, oder in Deutschland insgesamt. Und als sie gemerkt haben, das geht nicht, haben sie gesagt, dann wollen wir da auch Einfluss nehmen. Von daher glaube ich, dass der Effekt wirklich relativ moderat ist auf Deutschland. Das Dossier, was man abgibt beim Joint Clinical Assessment, wird dann Bestandteil des Dossiers, was der Hersteller in Deutschland abgibt, wird ein wesentlicher Teil des Dossiers, was der Hersteller in Deutschland abgibt und wird sozusagen dann in das AMNOG-Verfahren reingebracht. Es wird sicherlich, also zum einen haben wir manchmal jetzt kritische Zeitschienen, weil nicht immer gewährleistet ist, dass es den JCA schon gibt, wenn der Hersteller gern das Dossier in Deutschland abgeben wird. Da führt es also unter bestimmten Konstellationen, zum Beispiel, wenn das finale Label sich gegenüber dem ursprünglichen Label ändert, also wenn die EMA im Laufe des Bewertungsverfahrens für die Zulassung das Label ändert, dann kriegen wir Verzögerungen beim JCA und dann beißt sich JCA mit AMNOG. Also das heißt, wir haben bestimmte zeitliche Friktionen an der einen oder anderen Stelle, aber ansonsten wird das ganz geräuschlos gehen. Was ich spannender finde, ist, ob wir faktische, jetzt nicht formal bedingte, sondern faktische Auswirkungen auf die Nutzenbewertung haben. Und da fallen mir natürlich zwei Themen insbesondere ein. Das eine ist, EQUIC und GBA sind sehr restriktiv, was die Akzeptanz indirekter Vergleiche angeht. Ja, mehr als 80% der von Herstellern eingereichten indirekten Vergleiche werden abgelehnt. Also ein indirekter Vergleich liegt dann vor, wenn der gemeinsame Bundesausschuss sagt, zweckmäßige Vergleichstherapie ist Produkt A, aber der Hersteller hat die Studie nicht gegen Produkt A gemacht, sondern er hat sie gegen Produkt B oder gegen Placebo gemacht. dann legt der Hersteller oft einen indirekten Vergleich vor. Er guckt, dann gibt es andere Studien, die ihrerseits gegen Produkt A getestet worden sind, sodass er dann über mehrere Vergleiche, die er miteinander verschränkt, letztlich eine Aussage machen kann zu seinem Produkt gegenüber Produkt A. Das nennt man einen indirekten Vergleich. Und der gemeinsame Bundesausschuss lehnt mehr als 80%, ich glaube sogar fast 90% aller indirekten Vergleiche ab. Wir alle gehen davon aus, dass die Anerkennungsrate indirekter Vergleiche in der europäischen Nutzenbewertung deutlich höher sein wird, weil viele andere Länder da sehr viel liberaler sind. Und dann stellt sich faktisch die Frage, traut sich der GWA, obwohl im JCA ein indirekter Vergleich akzeptiert worden ist, zu sagen, nee, in Deutschland lehnen wir den nach wie vor ab. Das wird schwierig. Und das Zweite, was ähnlich gelagert ist, ist das Thema, über das wir in Ansätzen vorhin an anderer Stelle schon mal gesprochen haben, Surrogatparameter. Ja, viele andere Länder akzeptieren mehr Surrogatparameter als GBA und EQI, also zum Beispiel PFS in der Onkologie oder HbA1c beim Diabetes mellitus Typ 2. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, wo andere Länder das mehr akzeptieren als Deutschland. Und von daher besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass diese Surrogatparameter in der Nutzenbewertung akzeptiert werden in der europäischen. Und ob sich der GBA anschließend traut zu sagen, ja, das hat zwar Europa gesagt, aber wir machen das nach wie vor nicht, bin ich mal gespannt.
Na, die Frage ist ja auch dabei, was ist jetzt sinnvoller? Also ich höre zum Beispiel ganz oft von Medizinern zum Beispiel, dass Deutschland zu vorsichtig ist mit der Zulassung.
Ja, es geht
Zitieren.
halt immer um die Frage der Unsicherheit. Logischerweise bei indirekten Vergleichen und bei Surrogatparametern gibt es eine hohe Unsicherheit, ob in Wahrheit der Effekt da ist oder nicht. Ja, und da kann man großzügige Unsicherheit in Kauf nehmen oder man kann restriktiver sein, was das Inkaufnehmen von Unsicherheit angeht. Man muss dazu auf der anderen Seite auch sagen, in vielen Ländern, das ist noch ein wichtiger Punkt, den man vielleicht anspricht, in vielen Ländern wird das Arzneimittel nicht in dem vollen Umfang, in dem es eine Zulassung bekommt, in den Leistungskatalog übernommen. Sondern die gucken sich dann vielleicht eine Patientengruppe aus, in der sie es erstatten und in den übrigen nicht. Wir dagegen haben die Politik, dass wir eigentlich fast alle Arzneimittel, fast alle, also ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen, voll im Umfang der europäischen Zulassung erstatten. Von daher ist die Entscheidung über Sicherheit und Unsicherheit bei uns auch eine weitere als in einem Land, wo man eh vielleicht von 10.000 Patienten, die es kriegen könnten, für 1.000 es in den Leistungskatalog reinnimmt. Da kann man dann vielleicht auch großzügiger sein, als wenn das bei uns dann für 10.000 auf ist. Das heißt, obwohl ich die Hersteller da verstehen kann, finde ich, das ist nicht schwarz-weiß. Damit verbunden ist die Frage, ob man bei uns verstärkt auch tatsächlich davon abgeht, immer in der vollen Indikation, die EMA zulässt, auch das in den Leistungskatalog reinzunehmen. Das ist aber eine natürlich politische Entscheidung. Der GBA könnte das formal tun. Das Recht wäre da, dass er in der Arzneimittelrichtlinie die Erstattungsfähigkeit für die GKV einschränkt. Aber die Erwartung, meine Erfahrung ist die Erwartung in der Gesundheitspolitik, also in den Mitgliedern des Gesundheitsausschusses des Bundestages und dem BMG, ist klar, nein, wir wollen eigentlich, dass unseren deutschen Patienten Arzneimittel in der Fülle der von der EMA festgesetzten Indikation auch zur Verfügung stehen.
Abgesehen von HTA, was kommt sonst vielleicht in nächster Zeit noch so auf uns zu, das Amnok beeinflussen könnte, oder lässt sich das gar nicht so pauschal sagen?
Eine wesentliche faktische Herausforderung wird sein, dass wir eine große Zahl von Gentherapien bekommen werden, auch in deutlich größeren Indikationen. Ja, Gentherapien sind bisher ja nur in sehr kleinen Indikationen, überwiegend sogar in seltenen Erkrankungen, also in Orphan Diseases. Und das ändert sich. Ja, die ersten Gentherapien für so große Erkrankungen wie Parkinson, stehen vor der Tür. Bisher sind die Preisvorstellungen der Hersteller ja alle über 1 Million für den einmaligen Einsatz einer Gentherapie und 1 Million Euro beim Patienten. selbst wenn man sagt, langfristig ist das gar nicht so teuer bei einer chronischen Erkrankung. Ja, wenn ich 30 Jahre tatsächlich spare an Therapiekosten durch die einmalige Gabe einer Gentherapie, dann ist das ja gar nicht sozusagen auf 30 Jahre gerechnet so viel. Aber kurzfristig überfordert das natürlich, würde das völlig unser deutsches System überfordern.
Ist das denn realistisch, dass die da vom Preis noch runtergehen?
Ja, also
Meistens.
wenn, nur noch mal, um es klarzustellen, wenn wir bei 2 Millionen Diabetikern nur 10.000 für die Gentherapie nehmen, ja, wären das 20 Milliarden Euro.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Das ist, glaube ich, besser, als wenn man mit 100.000 rechnet, da kommt ja 200 Milliarden raus. Das ist ja so evident, dass das Unfug ist. Aber 10.000 ist natürlich was ich für völlig realistisch halte, dass die Hersteller sagen, für eine Gentherapie wollen wir 20, 30, 40.000 Euro und schon 10.000 sind 20 Milliarden. Und wir geben
Ja.
60 Milliarden für Arzneimittel aus. Das heißt, das ist völlig unrealistisch. Und da, das ist jetzt nicht Amnok im technischen engeren Sinne, ja? Sondern da der GKV-Spitzenverband und keine Schiedsstelle wird 10.000 Euro, 20.000 Euro für so eine Gentherapie schiedsen können. Ja, einfach weil das verkraftet unser System nicht. Von daher, das ist jetzt eine Herausforderung, die dann beim Amnok ankommt, die aber weit über das Amnok hinausgeht.
Und eine abschließende Frage vielleicht, wenn Sie das System komplett neu entwerfen könnten, welche Änderungen würden Sie sich für eine zukünftige Preisregulierung wünschen?
Als 2010 der Gesetzentwurf fürs Amnok kam, habe ich einen Aufsatz im Deutschen Ärzteblatt geschrieben und habe geschrieben, das kann man sicherlich so machen. Aus gesundheitsökonomischer Sicht wäre ich eher für eine Kosteneffektivitätsbewertung. Da haben wir ja ganz am Anfang drüber gesprochen. Und das wäre aus meiner Sicht der gangbare Alternative. Also wenn man wirklich über was grundsätzlich Neues nachdenkt. Weil ansonsten Kleinkram haben wir eben besprochen, aber wenn man über grundsätzlich Neues nachdenkt, und es gibt auch Leute bei den Kassen, die das inzwischen so sehen, die finden, eine Kosten-Nutzen-Bewertung wäre eigentlich eine vernünftige Alternative.